zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornet, dem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Zweitliga-Host Jan Klein-Rösing. Wir sprechen über Spieltag 29 und in dieser Folge wollen wir auch so ein bisschen mehr über den 1. FC Köln sprechen, so ein bisschen auch über die potenzielle Kaderplanung für die Bundesliga uns austauschen, denn ich habe mir mal so den aktuellen Kader angeguckt, habe mal geguckt, ja, auf welchen Positionen müsste man sich verstärken, welche Spieler werden den Weg in die zweite oder in die Bundesliga nicht mitgehen, wen könnte man potenziell verpflichten vom Spielerprofil her. Also ihr könnt euch vor allem zum Ende der Folge hin auf richtig schöne Kaderplanung freuen. Ihr wisst, das ist ja auch eines meiner absoluten Interessen, denn dass es nötig ist, die Kaderplanung etwas, ja, zu modifizieren. Beim 1. FC Köln hat man wieder an diesem Wochenende gesehen, am Freitag beim Auswärtsspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth erneut kein, ja, souveräner Auftritt, offensiv oft einfach zu harmlos, defensiv hat sich dann auch mal der ein oder andere kleine Fehler eingeschlichen, sodass es eine relativ offene Partie war gegen eine Spielvereinigung Greuther Fürth, die in dieser Saison ja auch mit schwankenden Leistungen zu kämpfen hat. Und eine schwankende Leistung hatte diesmal auch der Hamburger SV gegen Eintracht Braunschweig. Ja, man hat es tatsächlich relativ deutlich auch verloren, hat sich da so ein bisschen Schneid abkaufen lassen, gegen natürlich auch kämpferisch sehr gut eingestellte Braunschweiger Mannschaft, die sich am Ende dieses 4:2 auswärts im Volksparkstadion auch redlich verdient hat. So, und du schaust dir einfach so, ja, diesen Aufstiegskampf an und denkst dir so, hat niemand von euch Bock aufzusteigen? Also gefühlt alle Aufstiegsaspiranten straucheln Woche für Woche. Also mal ist es ein Team, dann das andere Team, aber kein Team kann sich jetzt so richtig absetzen und kann die Fehler der Konkurrenz auch ausnutzen. Also es wird, ich meine, für den Spannungsaspekt gut, bis zum Ende sehr wahrscheinlich ein sehr enges Aufstiegsrennen sein. Und letzter Spieltag, 1. FC Köln gegen 1. FC Kaiserslautern, das könnte also auch ein Duell um den direkten Aufstieg in die erste Liga sein. Und daneben haben wir dann noch so ein Team wie die SV Elversberg, die sich dann jetzt einfach mal so ganz easy locker auf Platz 3, den Relegationsplatz 3 gesneakt hat. Also unglaublich, auch im Abstiegskampf, die Teams melden sich alle drei, oder die letzten vier Teams unten konnten sogar alle dreifach punkten mit Ulm, die 1-0 gegen Magdeburg gewonnen haben. Münster erkämpft sich am Sonntag ein 1:1 gegen den KSC und der SV Jan Regensburg mit einer sehr starken Leistung gegen den FC Schalke 04 und am Ende ja auch in dieser Höhe ein mehr als verdienter 2:0 Erfolg. Also ihr seht schon, wir haben einige gute Themen und ich würde sagen, wir fangen auch mal direkt an und schauen uns zumindest ganz kurz das Spiel Hertha BSC Berlin gegen Darmstadt 98 an. Dome wird in seinem Dome-Spezial auch nochmal darauf eingehen, expliziter darauf eingehen. Man muss sagen, am Ende 1:1 durch, ja, zwei individuelle Fehler beider Mannschaften beim 1:0, also der 1:0-Führung für Darmstadt 98, hat Tjaak Ernst den Ball ein bisschen nach vorne abprallen lassen. Ansonsten aber auch mit einer sehr starken Partie. Und das 1:1 ist dann Vukotić, der, ja, eine Hereingabe von links, von Schwerhand, unglücklich ins eigene Tor verlängert. Nichtsdestotrotz, das war so ein Spiel, zwei Teams, die eher im unteren Tabellendrittel sind, die aber auch einen guten Fußball gespielt haben, mit dem schönsten Fußball an diesem Spieltag. Beide haben nach vorne gespielt, wollten offensive Akzente setzen, auch, ja, wie gesagt, Isaac Lidberg vorne hat mir gut gefallen, hat immer wieder Bälle gefordert, die Doppelspitze bei Hertha BSC Berlin aus Scheren und Riese gefällt mir sowieso sehr gut. Sehr variabel, ziehen immer mal wieder nach außen. Dadurch kann dann auch mal ein Ibrahim Maser mit in die Sturmspitze gehen oder ein Michael Cousins, ein Sessa an diesem Spieltag. Sehr, sehr gut. Und auch der linke Schienenspieler Martin Winkler, überraschend stark. Ich habe ihn ja immer so als rechten Flügelspieler gesehen, so ein offensiv ausgerichteter Typ. Aber auch defensiv macht er eine sehr gute Figur, gute Zweikampfwerte und, was natürlich auch immer gut ist, er ist invers, also er zieht da meistens, weil sein starker Fuß halt der rechte ist, öfter mal nach innen, macht dadurch dann die Seite frei für einen Schern, der dann breit gehen kann. Und das ist natürlich dann auch schon sehr geil. Also Stefan Leitl, so langsam fruchtet die Idee, defensiv gut stehen und dann schnell und schnörkellos nach vorne spielen. Also wenn man diese Entwicklung zumindest bis Saisonende weiterführen kann, dann wird man ein persönliches Saisonende schaffen. Und dann wird es natürlich die Frage sein, wie sich der Kader im Sommer verändern wird. Wir haben schon das öfter in diesem Podcast darüber gesprochen. Klar, so ein Ibrahim Maser, wahrscheinlich auch ein Pascal Clemens auf der 6, Cousins, die werden wahrscheinlich den Club verlassen. Wird natürlich auch die Frage sein, Fabi Riese, wird er den Club erhalten bleiben oder nicht? Aber trotzdem hast du immer noch wieder sehr starke Jungs. Michael Kabofnik, der von hinten kommt. Einen Lum aus der eigenen Jugend, der im zentralen Mittelfeld auch ein guter Stratege werden kann. Diego Demme auf der 6 gefällt mir sehr gut. Ist jetzt auch im Vollbesitz seiner Kräfte. Gute Zweikampfwerte. Aggressiv nach vorne verteidigend. Also es wirkt auch einfach wieder so ein bisschen stimmiger bei der Hertha. Und auch Darmstadt 98, so, die haben sich jetzt mit diesem Punkt, glaube ich, schon so gut wie den Klassenerhalt gesichert. Haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht unter Florian Kohfeldt, standen auch hinten defensiv stabil, haben vor allen Dingen über Standards und hohe Bälle ihr Heil gesucht. Klar, wenn du so einen Vukotic hast mit über 2 Metern in der Endverteidigung, da ist das natürlich auch ein probates Mittel. Wer mir bei Darmstadt gut gefallen hat, war Jean-Paul Boetius auf der 10. Hat immer mal wieder Bälle gefordert, hat gute Aktionen noch eingeleitet, hat immer mal wieder die Außenförster, Corridor gut in Szene gesetzt, sodass sie dann auch mit Tempo auf die Herthaner Abwehrkette zulaufen konnten. Und das ist ja dann wieder im Vergleich zur letzten Woche, als die Kölner es öfter auch mal mit hohen Bällen probiert haben, aber mit wenig Dynamik auf das Herthaner Tor gegangen sein. Und so konnte dann ein Toni Leistner auch die Bälle oft verteidigen. Und diesmal hat er das ein oder andere kleinere Problem gehabt. Trotzdem, Toni Leistner war wieder der Fels in der Brandung. Hat einfach, ja, unglaubliche Zweikampfwerte gehabt. Hat sich in jedes Duell reingeworfen. Und da merkst du auch einfach, okay, der Mann ist auch mit seinen 34 Jahren noch ein absoluter Abwehrchef in der Dreierkette. Mit 2 Spielern neben ihm, die dann so ein bisschen seine Tempodefizite ausgleichen können. Aber in der Luft und in der Antizipation und gerade im Zweikampf ist Toni Leistner halt immer noch eine absolute Macht. Und er selbst hat auch nach dem Spiel am Sky-Mikrofon verraten, dass es auf jeden Fall schon Gespräche gibt über eine Vertragsverlängerung über 2025 hinaus. Und ich glaube, in der kommenden Saison können die so einen Ruhepol, so einen Fels in der Brandung gebrauchen, um natürlich dann auch so eine Achse bilden zu können aus Leistner, Demme, vielleicht ein Riese im Tor, muss man gucken, ob Tjaak Ernst bleibt. Aber wenn du dann schon mal so ein paar Spieler hast, die auch so eine gewisse Ruhe reinbringen, können sich Neuzugänge und auch Jugendspieler, die dann wahrscheinlich auch wieder hochgezogen werden aus der fantastischen Hertha-Jugend, sich besser entwickeln, sich einfinden. Und ich glaube, mit Stefan Leitl hat man auch den passenden Trainer, der dann so eine Mannschaft auch entwickeln kann, die dann perspektivisch wieder in die erste Fußball-Bundesliga aufsteigen kann. Bei Florian Kohfeldt und Darmstadt 98 muss man abwarten. Also in der letzten Zeit ist ja dieser Trainereffekt schon ein bisschen verpufft. Die Ergebnisse waren zwischenzeitlich gar nicht gut. Die spielerische Leistung war nicht gut. Jetzt hat man in den letzten 2 Spielen wieder 4 Punkte sammeln können. Aber ich glaube, die Zukunft von Florian Kohfeldt bei Darmstadt 98 könnte schwierig werden. Aber man hat auf jeden Fall schon mal die Weichen für die Zukunft gesetzt und zumindest 2 erfahrene Jungs bleiben an Bord, beziehungsweise kommen jetzt an Bord. Fabian Holland, Kapitän der Saison, noch gar nicht gespielt, hat seinen auslaufenden Vertrag nochmals verlängert. Und so berichtet man Sky, man ist jetzt auch an einem weiteren Innenverteidiger interessiert, nämlich Anthony Jung von SV Werder Bremen, 33 Jahre alt, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert, hat schon einiges an Zweitliga-Erfahrungen sammeln können, unter anderem beim FC Ingolstadt, bei RB Leipzig, auch beim SV Werder Bremen. Und ja, die Gespräche sollen bereits fortgeschritten sein. Und er ist natürlich dann auch so ein perfekter Spieler. So, der bringt auch die gewisse Ruhe, die Erfahrung rein in so eine Defensive. Zusammen mit Vukotic und Riedel könnte ich mir das dann schon sehr, sehr gut vorstellen. Und ja, sehr gut vorstellen. Parallel am Samstag konnte ich mir nicht, dass Elversberg das Spiel bei Hannover 96 gewinnen wird. Ich habe gedacht, okay, das ist jetzt so die letzte große Chance für die Niedersachsen, ganz oben nochmal im Aufstiegskampf anzugreifen. Und Elversberg, ja, klar, sie spielen eine sehr gute Saison, aber für mich wirkt es in diesem Jahr auch so ein bisschen, na, ein bisschen fad, teilweise, muss ich sagen, nicht mehr ganz so überzeugend. Aber in diesem Spiel hat Elversberg vor allen Dingen in Hälfte 2 einfach dieses Top-Team-Gen gezeigt, nämlich auch mal das Spiel kontrolliert, den Gegner laufen lassen und auch mit viel Dynamik am Ball agiert. Also das war für mich so das Allerüberraschendste einfach, dass sie auch so dominant spielen können. Und ja, ich natürlich dann auch mir so denke, ja okay, also wenn das wirklich so weitergeht, können sie in die Bundesliga aufsteigen. Haben einen XG-Wert von 3,31, hatten 52% Ballbesitz und haben von Anfang an in Hälfte 2 gezeigt, dass sie das Spiel gewinnen wollen, weil Hälfte 1 ging noch zu Hannover 96, die hat auch durch einen ja, eingeschobenen Ball von Innenverteidiger Phil Neumann in Führung gegangen sind. Aber in Hälfte 2 hat, ja, wie gesagt, Elversberg dann richtig aufgedreht. Vor allen Dingen Muhammad Damar auf der 10. Er hat immer mal wieder viele Angriffe eingeleitet, hat die Bälle dann immer klug auf die Außen verteilt. Und klar, wenn du vorne einen Fisnik Aslani hast, der ist halt eiskalt vom Tor, beweist dies vor allen Dingen beim 1:1 und beim 3:1 Treffer. Beim 1:1 lupft er den Ball dann ganz frech über Zieler ins Tor rein und beim 3:1 umkurvt der S-Zieler, zieht dann in die Mitte, lässt dann zwei Innenverteidiger von Hannover 96 durch eine Finte aussteigen und schiebt dann locker in die Maschen ein. Also der Junge strotzt nur so vor Selbstbewusstsein und du brauchst natürlich, um ganz vorne mitzumischen, so einen Top-Torjäger, wie es halt die SV Elversberg hat und defensiv sicher stehen, können sie ja sowieso. Und ja, dieses Gesamtkonstrukt, so als Mannschaft funktionieren sie einfach perfekt. Horst Steffen hat es einfach geschafft, eine richtig schöne Einheit zu formen. Da läuft jeder für den anderen. Also sie spulen Woche für Woche ordentlich Kilometer ab. Und Hannover 96 wirkt in Hälfte 2 für mich so ein bisschen erschlagen. Sie wussten gar nicht, was geht jetzt hier gerade ab. Weil ja, sie sind gar nicht da mal so richtig in die Zweikämpfe gekommen, hatten kaum Zugriff. Auch André Breitenreiter konnte durch die Einwechslung beispielsweise von der Mantondo und Gangkamp nichts mehr bewirken. Und zu einem Überfluss ja, fällt dann Jessica Gangkamp auch noch für den Rest der Saison aus. Nach einem heftigen Zweikampf hat er sich jetzt halt das Schien- und Wadenbein gebrochen, wird also ja, nicht mehr auflaufen. Und wahrscheinlich war es sein letztes Spiel für Hannover 96, wird dann zu Eintracht Frankfurt nach seinem Leihende zurückkehren. Und das zeigt für mich dann auch schon dieses Bild, was Hannover 96 momentan abgibt. Also man hat jetzt sehr wahrscheinlich die letzte Chance auf den Aufstieg vergeben. Und jetzt steht man so ein bisschen vor so einem kleinen Scherbenhaufen, denn Nicolo Trisoldi, das größte Talent bei Hannover 96, möchte natürlich auch perspektivisch in der Bundesliga spielen, macht daraus auch keinen Hehl. Gangkamp kehrt nach seiner Leihe zurück zu Eintracht Frankfurt und der Kontrakt von André Breitenreiter läuft zum Saisonende aus, denn er wird sich nur bei einem Aufstieg in die Bundesliga automatisch verlängern. Und das ist natürlich auch die Frage, Breitenreiter hat Hannover 96 in der Spitzengruppe übernommen und mittlerweile ist man so ein bisschen auf Rang 9 nur noch im Tabellenmittelfeld der Liga angelangt. Man spielt auch keinen so richtig inspirierenden Fußball. Vieles kann man dann halt über die individuelle Qualität noch so ein bisschen auffangen. Aber das ist jetzt schon der zweite bittere Nackenschlag nacheinander gegen eine sehr abgezockte Elversberger Mannschaft. Und Ich glaube, Hannover 96 wird noch ein weiteres Jahr in Liga 2 vertreten sein. Und es wird auf jeden Fall dann wieder unruhig werden im Sommer. Ich bin gespannt, ob, ja, wie Marcel Mann, der Sportdirektor, da jetzt im Sommer den Kader umbauen wird. Ich meine, es wird schon spekuliert, sondern vielleicht Oskar Zawada vom niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk als Tresoldi-Ersatz verpflichten könnte. 29 Jahre alt, trifft natürlich gut in der Eredivisie. Die Frage ist, ob er auch die Qualität für die zweite Bundesliga in Deutschland hat. Das muss ich natürlich auch erst nochmal finden. Da ist natürlich auch die Frage, Kapitän Marcel Heizenberg, bleibt er an Bord oder wird er vielleicht sogar seine Karriere beenden? Also eine weitere Stütze. Phil Neumann wechselt zu Birmingham. Also da gerade auch im Defensivverbund, also ganz hinten und ganz vorne, werden sehr viele Baustellen im Sommer entstehen. Und da bin ich da mal gespannt, wie man dann diesen Kader so aufstellt, dass man auch in der kommenden Saison oben mitmischt im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg. Denn langfristig in der zweiten Liga sein, das ist natürlich auch nicht das Ziel von Hannover 96 und seinen Verantwortlichen. So ehrlich muss man dann halt auch sein. Und ja, die Anspannung steigt auf jeden Fall. Ich habe ein wachsames Auge darauf, wie es weitergehen könnte. Dann springen wir zur Partie Hamburger SV gegen Eintracht Braunschweig. Freitagabend parallel zum Spiel führt gegen Köln. Also der Tabellenführer aus Hamburg sowie der Tabellenzweite aus Köln. Beide parallel am Freitag am Ball gewesen. Und eigentlich war ja alles bereitet. Frühe Führung für Fürth. Und der HSV hätte einfach nur sein Spiel gegen den Abstiegskandidaten aus Braunschweig gewinnen müssen. Klar, Braunschweig, die haben sich in den kommenden Wochen unter Daniel Scherning deutlich stabilisiert. Aber nichtsdestotrotz, der HSV hat den besten Kader der Liga. Das musst du schaffen. Dazu ist Davy Selke wieder fit. Direkt stand auch direkt in der Startelf. Fadli Schonlau als Innenverteidiger mit dabei. Gut, Miro Muheim fällt für den Rest der Saison aus. Aber auch ein Silvan Hefti ist ja auch Schweizer Nationalspieler schon gewesen. Also der hat ja auch die Qualität. Also man ist eigentlich auf jeder Position besser besetzt gewesen auf dem Papier als Eintracht Braunschweig. Aber das muss man sagen, gerade in Hälfte 1 wirkte der HSV irgendwie sehr passiv, sehr ängstlich und ja, beeindruckt irgendwie von dieser Aggressivität, mit der Eintracht Braunschweig auf den Platz gegangen ist, mit dieser Energie, weil Braunschweig direkt von Anfang an haben die Hamburger früh unter Druck gesetzt, früh Ballgewinne erzielt, viele Bälle hinter die letzte Hamburger Kette gespielt, auf die schnellen Außen wie Bell oder Rittmüller, die dann natürlich mit Taschi und Philippe auch immer dankbare Abnehmer in der Mitte hatten, beide strotzen nur so vor Selbstbewusstsein und klar, da war dann auch oft Action drin. Davy Selke hat kaum Bälle bekommen und dann hast du den natürlich auch schon schnell aus dem Spiel genommen, weil er ist natürlich auch immer abhängig von seinen Mitspielern. Und so wirkte es dann halt auch öfter mal so, als wäre Braunschweig einer mehr auf dem Platz, was sich dann auch im Laufe des Spiels immer mehr herausgestellt hat. Und das Einzige, was mich verwundert hat, ist, dass Braunschweig sich erst so spät in Hälfte 1 belohnt hat. Am zweiten Pfosten stand dann nämlich der linke Schienenspieler Leon Bell, der den Ball dann humorlos in die Maschen reinhaut. Direkt nach dem Anstoß nochmal ein schnittiger Ball in die Mitte rein. Und dann, ja, Silvan Hefti schiebt den Ball ins eigene Tor zum 2:0. Und da war natürlich schon so eine 2:0 Halbzeitführung für Braunschweig durch so einen Doppelschlag innerhalb von ein paar Sekunden. Das hat dem HSV deutlich zu knabbern gegeben. Man ist dann in Hälfte 2 stärker geworden, hat dann auch ein paar mehr Aktionen nach vorne gehabt. Gerade der eingewechselte Marco Richter hat die Truppe so ein bisschen angetrieben. Aber es hat bis zur 74. Minute halt auch gebraucht, bis dann Davy Selke halt da mal so einen Ball reinlümmelt zum 1:2 Anschlusstreffer. Aber das war der Unterschied an diesem Tag. Braunschweig hat sich anders als HSV von diesem Rückschlag nicht beeindrucken lassen, haben weiter in Stiefel gespielt, haben den Druck auch wieder so etwas erhöht und sich dann auch wieder innerhalb von ein paar Sekunden durch einen Doppelschlag von Julian Baas und Juan Felipe belohnen können. Und dann war das Ding natürlich durch. Am Ende macht dann Davy Selke in der 90 plus 5 Minute noch das 2-4. Aber es war nur Ergebnis Makulatur. Und da muss man natürlich auch sagen, okay, waren das vielleicht die Nerven, die beim HSV so ein bisschen durchgegangen sind? Oder war es dann vielleicht mal so ein Ausrutscher? Deswegen, in den kommenden Wochen muss man natürlich jetzt beobachten, wie geht der HSV damit um, während sie im nächsten Spiel wieder mit Druck, mit Wucht das Spiel angehen und wieder ja, ihren eigentlichen Stiefel spielen, nämlich auch selbst frühe Ballgewinne erzielen und auch mit viel Ballbesitz die Spielkontrolle an sich reißen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Und ja, für Braunschweig freut es mich auf jeden Fall. Sind damit jetzt auf Rang 15 gerutscht, haben Preußen Münster überholt und das sollte auf jeden Fall dann doch Auftrieb für die kommenden Wochen geben. Machen wir dann weiter, wenn wir schon über Preußen Münster gesprochen haben, mit der Partie SC Preußen Münster gegen den Karlsruher SC. Die Münsteraner, es wirkt ja lange so, als wenn sie ja relativ souverän den Klassenerhalt in dieser Saison schaffen würden, haben gut gepunktet immer mal wieder, die Konkurrenz gerade aus Ulm und Ringsburg dann halt nicht. Aber jetzt so langsam kommt man auch wieder in die Bredouille, weil halt die ganzen Konkurrenten punkten. Ja, und der KSC, so ein bisschen wie so ein angeschlagener Boxer in diesem Jahr 2025, noch nicht sehr erfolgreich. Aber ja, das sind ja meistens dann die gefährlichsten Teams, haben sich so ein bisschen im Tabellenmittelfeld eingenistet. Nach oben wird nicht mehr viel gehen, nach unten auf jeden Fall auch nichts mehr. Also sie können befreiter aufspielen, können schon ein bisschen gucken, wen bringen wir in der kommenden Saison. Also auch mal gerade so ein paar junge Spieler reinbringen. Und einer dieser jungen Spieler hat direkt genetzt, nämlich Louis Ben Fahad, Deutsch-Tunesier aus dem eigenen Nachwuchs. Und der hat nach gerade mal 14 Sekunden das 1-0 für den KSC erzielt. Also da waren die Münsteraner noch gar nicht im Bilde. Kalte Dusche, direkt ein schneller Angriff. Und direkt danach ist Preußen Münster aber auch direkt angelaufen, haben direkt weitergemacht, haben auch gute Ballpassagen gehabt, haben in der ersten Halbzeit teilweise das Spiel richtig kontrolliert und versucht auch über Malik Batmaz, der nach langer Zeit mal wieder mit dabei war, gute Akzente zu setzen. Auch Fridtjonsson ganz vorne in der Spitze als langer Leuchtturm, der gerade bei Kopfbällen, bei hohen Bällen sehr wichtig ist, der aber auch gut ablegen kann. Und man hat dieses Spiel dominiert. Aber lange war man dann halt vor dem Tor nicht eiskalt genug. Da fehlt so ein bisschen ja auch diese Kaltschnäuzigkeit, dieser Killerinstinkt dann auch mal, die Fehler des Gegners, die der KSC auf jeden Fall gemacht hat, auszunutzen. Erst durch einen Elfmeter durch Kapitän Marc Lorenz konnte man dann in Hälfte 2 doch noch den mehr als verdienten Ausgleichstreffer erzielen. Und Preußen Münster ist dann immer wieder angerannt. Und der KSC hat auch ja dann clever gespielt, defensiv gut gestanden und über die schnellen Conte und Benfer hat öfter auch mal gekontert, in Hälfte 2 oder später dann auch noch über Schleusener und Mikkel Kaufmann. Also sie hatten dann oft die guten Kontermöglichkeiten, Münster hat oft den Ball zirkulieren lassen, aber so dieser letzte Punch, dieser letzte Pass, dieser letzte Abschluss hat dann halt gefehlt. Und was nicht gefehlt hat, oder der letzte Abschluss, der letzte Pass, der gut gepasst hat, war beim SSV Ulm am Samstag, die nämlich ja ein sehr schwieriges Heimspiel gegen extrem auswärtsstarke Magdeburger hatten. Die Magdeburger hatten die Riesenchance, ganz oben eng ranzurücken, aber Ulm von Anfang an unter Interimstrainer Robert Lechleiter aggressiv in den Zweikämpfen. Man hat das mittlerweile eine eingespielte Mannschaft im 3-4-1-2-System, diesmal halt mit einem Telalovic ganz vorne. Lukas Röser nur auf der Bank, zusammen mit Hegel, haben die beiden dann für ordentlich Dampf gesorgt, immer mal wieder die Magdeburger Defensive zur Verzweiflung gebracht und das, was wichtig ist, gegen so Teams, die ja schnell oder öfter mal die Position rochieren, klare Abläufe, klare Raumaufteilung, welcher Raum soll wie bespielt werden, also nicht unbedingt Manndeckung, weil da musst du natürlich dann auch mal den Spieler, deinen Gegenspieler übergeben an deinen Mitspieler, dass er ihn dann decken kann. Nee, im Raum verteidigen, und so ist dann dieser Effekt, den Magdeburg dann immer hat, dieses schnelle Antäuschen, dieser schnelle Wechsel von Spielern, die plötzlich auf anderen Positionen sind, das konnte man dann gut neutralisieren und war dann halt durch Aaron Keller eiskalt vor dem Tor, haut natürlich wieder drei ganz wichtige Punkte, nachdem man ja in der Vorwoche beim FC Schalke 04 unglücklich mit 2:1 verloren hat. Und man zeigt, ja, wir haben uns noch nicht aufgegeben. Wir wollen weiterhin im Kampf um den Klassenerhalt bis zum Ende mitmischen. Also sie geben sich nicht auf, und das sehe ich natürlich als sehr, sehr positiv an. Und dann kommen wir mal wieder zu einem Duell, wo zwei Teams dabei waren, die ganz oben im Aufstiegskampf mit dabei sind, nämlich am Sonntag SC Paderborn gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, die Paderborn haben so ein bisschen abreißen lassen müssen die letzten Wochen. Ja, die Ergebnisse haben dann nicht ganz so gepasst, viele unglückliche Aktionen, und natürlich, wie es dann halt so ist bei einem Team wie Paderborn, so einem kleineren Team mit nicht so einem großen Budget, gerade wenn diese auch so erfolgreich sind, dann gibt es viele Abgangsgerüchte zum Ende der Saison hin. Spieler sind in Verhandlung, haben vielleicht schon den Kopf, sind vielleicht mit dem Kopf schon woanders. Und auch Trainer Lukas Kwasniok hat ja Begehrlichkeiten geweckt. Angeblich soll er ja zur kommenden Saison die TSG Hoffenheim in der ersten Fußball-Bundesliga übernehmen. Und das sind natürlich dann so, ja, Sachen, die du im Hinterkopf hast, wo dann dir vielleicht mal so 1-2% fehlen. Und gerade in so einem Spitzenspiel, in so einer engen Liga, ist es dann halt tödlich, weil Fortuna Düsseldorf dann halt auch mit einer sehr ersatzgeschwächten Mannschaft trotzdem diesen Biss hatte, diesen Willen hatte. Daniel Thune konnte seine Mannschaft wieder anzünden. Sie haben immer mal wieder kluge Bälle hinter die Paderborner Kette gespielt, haben Paderborn so ein bisschen auch gelockt, dass sie hochschieben und dann aber schnell vertikal hinter die letzte Kette, gerade auf einen David Kufnatski als Mittelstürmer, der mit ordentlich Tempo immer mal wieder auf Keeper Manuel Riemann zugelaufen ist. Und erst so in Hälfte 2 hat Paderborn das dann besser in den Griff bekommen, auch begünstigt durch die rote Karte, die man sich eingehandelt hat, nämlich Castaneda, ja, der sich so aus einem kleinen Scharmützel eingelassen hat, wegen Tätigkeit die rote Karte gesehen hat in Minute 70. Aber dann so in den letzten 20 Minuten, da ist dann Paderborn richtig aufgewacht, haben richtig Alarm gemacht, richtig Betrieb gemacht. Ja, angetrieben von Adriano Grimaldi vorne, der immer wieder, ja, mit seinem wuchtigen Körper in Zweikämpfe reingegangen sind, die Bälle abgelegt hat, dann auf die schnellen Flügel wie Michel, wie ein Ansa, wie ein Bilbia, die dann aus Reihe 2 Abschlüsse auf das Gästetor gefeuert haben. Aber mehr als der Anschlusstreffer durch den Ansa haben sie dann halt auch nicht hinbekommen. Und dieser Ansa soll ja angeblich in der kommenden Saison bei Union Berlin spielen. Denn, so berichtet Sky, sind die Köpenicker an dem jungen Mann interessiert. Ich meine, der Junge ist 20 Jahre alt, hat ein enormes Tempo, Gradlinigkeit, guten Zug zum Tor. Zusammen mit Aaron Zinter, der bei Bremen und Mainz im Gespräch ist. Natürlich zwei Jungs, die in dieser Saison nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben, dafür verantwortlich sind, dass Paderborn so weit oben in der Tabelle steht. Und Düsseldorf sind jetzt auf Rang 4, sind also wieder ganz dick im Geschäft drin, nachdem es ja zu Beginn des Jahres noch so aussah, als wenn sie jetzt komplett raus wären. Also es ist halt einfach top, und man setzt jetzt zumindest schon mal ligaunabhängig die Weichen für die Zukunft. Die 3 U30-Spieler, André Hoffmann, Marcel Sobotka und Nicolas Gavory, dürfen den Verein laut Bildberichten zum Saisonende verlassen, also den Weg freimachen für den Umbruch für nochmal jüngere Spieler, so ein bisschen die Hierarchie auch innerhalb des Kaders verändern. Und es bleibt auf jeden Fall spannend, gerade im Aufstiegsrennen. Und ja, das Aufstiegsrennen so richtig spannend gemacht hat der 1. FC Nürnberg, denn die sind am Samstagabend beim 1. FC Kaiserslautern angetreten. Lautern natürlich, das war klar, mit einem Sieg rücken sie ganz nah dran an die beiden Spitzenreiter aus Köln und Hamburg. Und bei einer Niederlage müssen sie die SV Elversberg passieren lassen und würden dann aus den Aufstiegsrennen rausgehen. Und ja, diese Angst hat man vielleicht auch so ein bisschen in der Anfangsphase gespürt. Nürnberg aggressiv in den Zweikämpfen gewesen. Schnelles Spiel, vor allen Dingen über die Außen. Es hat mir sehr gut gefallen, wie dann mit Janisch und auf der linken Seite dann auch mit einem immer mal wieder stark antreibenden Außenverteidiger namens Berkay Yilmaz agiert zu haben. Du hattest mit Yusvan und Kastrop auf der 10 zwei Jungs, die immer mal wieder schöne Schnittstellenpälle gespielt haben auf Emreli und Schleimer. Auch das fand ich einen cleveren Schachzug von Klose, mit Emreli wieder einen zweiten Mittelstürmer auf den Platz zu bringen, weil dadurch kann Schleimer auch immer mal wieder auf die Außen gehen, dort dann für Überzahl sorgen. Und Emreli, der ist natürlich auch in der Box immer sehr schwer zu verteidigen, sehr bulliger Stürmer, der aber trotzdem auch die Bälle gut ablegen kann dann für nachrückende Spieler. Und wer mir aber auch sehr, sehr gut beim ersten Zimmer gefallen hat, war Lubach auf der 6, kam ja im Sommer vom Borussia Dortmund, von der zweiten Mannschaft. Der hat einfach alles abgeräumt, was ging, hat auch immer mal wieder die Angriffe angetrieben, natürlich auch gedeckt durch die drei Innenverteidiger, Karafiat, Grube und Drexler, konnte auch immer mal wieder offensive Ausflüge machen und war ja auch maßgeblich daran beteiligt mit der schönen Flanke auf Innenverteidiger Gruber, dass es dann zur Pause 1:0 stand. Und ja, beim ersten FC Kaiserslautern muss man sagen, schwach reingekommen, kam nicht richtig zu ihrem Spiel, natürlich mit ordentlich Tempo den Gegner zu überrennen. Und auch defensiv hat man mal sich den ein oder anderen Lapsus geleistet. Also da muss man sagen, gegen eine junge Nürnberger Mannschaft, die war einfach abgezockter. Und erst in der zweiten Halbzeit hat Lautern mehr und mehr Zugriff auf das Spiel bekommen, mussten dann nochmal einen Nackenschlag durch Emreli hinnehmen, aber haben dann aus allen Rohren gefeuert, hatten Chance um Chance, gerade Marlon Ritter hat sich auch immer mal wieder Abschlüsse aus der zweiten Reihe genommen, aber mehr als der eine Treffer durch eben Ritter in der 72. Minute kam halt auch nicht heraus und das natürlich schon krass, da muss man auch mal den Keeper des 1. FC Nürnberg, Jan Reichert, loben, der mit vielen glänzenden Paraden auch gegen Ragnar Ache dafür gesorgt hat, dass die Nürnberger diese 3 Punkte behalten und auch wieder ganz dick im Aufstiegsrennen sind. Also gefühlt wurde das Feld in den letzten Wochen ausgedünnt und jetzt wird es wieder breiter. Also Spannung ist angesagt. Nichtsdestotrotz ist natürlich dann auch immer so eine Qualitätsfrage. Ich finde es halt immer schwierig, zu sagen, ja, die Liga ist cool, ist interessant, vor allen Dingen, was die Fans angeht, aber natürlich merkst du auch so die richtigen Spitzenteams, also es gibt kein richtiges Spitzenteam, außer vielleicht den HSV mit Abstrichen der 1. FC Köln, die so richtig marschieren können. Und da wird es natürlich dann auch in der Bundesliga schwierig, weil da werden die Gegner tendenziell ja noch deutlich stärker und da musst du natürlich dann auch schon eine gewisse Qualität mitbringen. Und die sehe ich natürlich momentan nicht so in Liga 2. Also wenn Köln und der HSV aufsteigen, ja, die können beide theoretisch den Klassenerhalt schaffen in der kommenden Saison. Aber der Relegationsteilnehmer, ich glaube, der wird chancenlos sein, wenn es dann gegen Bochum geht, gegen Heidenheim geht, sogar gegen Kiel geht. Sehe ich alle Teams, die momentan da so rangieren, eher als Außenseiter an. Das einzige Team, dem ich es vielleicht noch zutrauen würde, ist der 1. FC Magdeburg, aber so Elversberg, Paderborn, Kaiserslautern, Nürnberg, Hannover, das sind alles für mich so Teams, die ich da eher nicht ganz oben verorten würde, beziehungsweise denen ich jetzt nicht so die ganz so großen Chancen einräume. Und dann sind wir schon beim letzten regulären Spiel in dieser Tornetz-Folge angekommen, bevor wir dann natürlich gleich zum 1. FC Köln kommen. Und das war Ringsburg gegen den FC Schalke 04 am Sonntagnachmittag. Die Schalke haben ja durch den 2:1-Sieg so den Klassenerhalt geschafft. Ringsburg nach der 0:6-Pleite beim SV Elversberg so gut wie abgestiegen. Also ja, Eigentlich waren die Vorzeichen klar, Schalke ist Favorit. Aber was das für ein Auftritt war von den Königsblauen, also es war unterirdisch, die Körpersprache war schwach, Justin Hickrin im Tor, maximal unsouverän, viele Verunsicherungen, viele Lapsusse, viele leichte Fehler, Abspielfehler, natürlich auch der Rasen war nicht im besten Zustand, aber du siehst halt einfach, Justin Hickerin als Keeper ist gebrochen, nachdem er erneut aus dem Tor rausgenommen wurde, jetzt halt nur im Tor steht, weil Karius verletzt ist. Also er wird und er sollte auch keine Zukunft mehr beim FC Schalke 04 haben. Auch in seinem persönlichen Sinne sollte er den Verein verlassen, um auch einfach mal wieder einen Neuanfang zu haben, weil, ja, du siehst halt einfach in jeder Aktion diese Verunsicherung bei ihm. Und Regensburg halt mit einer Top-Körpersprache aggressiv gespielt, mit mutigen Offensivfußball, die Schalker oft eingeschnürt, haben dann natürlich auch so ein bisschen, ja, dieses Glück, diesen leichten Punch, dann die Führung so zu erzielen, wie sie halt erzielt haben, durch Christian Kühlwetter, der im Rückraum dann frei ist. Schlechte Sicht für Hickerin und dann schlägt er halt im kurzen Eck ein. Aber ich fand halt auch einfach, ja, top, wie Regensburg gespielt hat, vor allen Dingen über die Außen mit einem Kiefer aus der eigenen Jugend, 17 Jahre alt, auf der rechten Schiene, hat immer mal wieder, ja, angetrieben, viele Angriffe mit eingeleitet, auch Handwerker auf der linken Seite zusammen mit Buain Hain, die linke Seite richtig beackert, dort Taylan Bulut vor vielen Herausforderungen gestellt, auch Mehmet Can Aydin hat kaum Land gesehen und man hat auch einfach so diese Energie gehabt, diese Lust und man wurde auch eingeladen von den Königsblauen, ist mehr als 5 Kilometer mehr gelaufen, also ja, Schalke war einfach der perfekte Gegner für Regensburg, weil sie halt so schwach, so passiv waren, vor allen Dingen in den Zweikämpfen. Und dann hat Regensburg sich reingekämpft und hat dann auch im Laufe des Spiels auch immer mehr Lust gehabt am schönen Offensivfußball. Klar, das 2:0 dann durch den eingewechselten Guyen, das war ein Konter, da hat er dann das leere Tor einschieben können. Gut, das war dann halt das Sahnehäubchen auf der Kirschtorte namens desolate Leistung von Schalke 04. Aber du siehst halt auch einfach so diese Körperlosigkeit im Schalker Spiel, auch dieses statische Spiel, Jonas Barkop, kaum Energie, kaum Tempo gehabt und so wird es dann halt auch schwierig gegen eine gut gestaffelte Regensburger Defensive, die dann halt ganz leicht verschieben konnten. So wird es dann halt auch nicht gefährlich. Kenan Karaman auch gar nicht im Spiel gewesen, viele Fehlpässe, viele Zweikämpfe verloren. Für mich gab es eigentlich nur so anderthalb Lichtblicke beim FC Schalke 04, nämlich zum einen Ilyes Hamasch, der nach langer Verletzungspause wieder reinkam für Amin Yunus, über links dann auch direkt mit Tempo, mit Spielwitz, 2-3 ganz gute Aktionen der Knappen einleiten konnte und auf der Rechtsverteidigerposition Tidian Touré, kam im Sommer von der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln, also ich kannte ihn, sehr dynamischer Außenverteidiger, der auch direkt den Ball gefordert hat, auch immer mal wieder gesucht wurde, immer mal wieder das Spiel dann auch angetrieben hat, mit Tempo, mit Dynamik nach vorne gegangen ist, mit Wucht, hatte auch einen guten Abschluss mit seinem schwachen linken Fuß. Der hat also mal so ein bisschen gezeigt, ja, so dieser alte Trott, den Schalke momentan hat, raus, sondern einfach diese pure Lust, sein Zweitliga-Debüt geben zu können, auf dieser großen Bühne agieren zu dürfen, ganz unbekümmert gespielt. Und für mich ist natürlich auch ein Zeichen, den musst du im nächsten Spiel bringen. Vielleicht auch wieder auf Dreierkette umstellen mit Kaminski, Schallenberg, Bulut, dann über die Außen, vielleicht mit einem Mörken, der mir nach Einführung auch gut gefallen hat. Und rechts Tidian Touré, einfach Jungs, die auch nach vorne schieben, die mutig sind, die Bock haben, die aggressiv sind. Ich meine, jetzt wartet mit dem Hamburger SV nächsten Samstag, 20.30 Uhr, natürlich ein absoluter Kracher in der Felddienstarena. Und da muss Schalke ein komplett anderes Gesicht zeigen. Für mich zeigt es auch nochmal, ja, Kesan Wonderin, bis Saisonende kannst du machen, Klassenerhalt ist dann eingetütet, aber danach müssen sich die Wege trennen. Ich meine, auf Vorstandsebene wird da jetzt auch schon spekuliert, dass man, ja, sich einen neuen Trainer suchen möchte. Da werden, Raúl Gant handelt von der zweiten Mannschaft von Real Madrid und Lukas Kwasniok Auf jeden Fall war es für mich eine sehr dürftige und schwache Leistung der königsblauen Bayern Ringsburg, die verdiente 3 Punkte eingesammelt haben und jetzt mit 22 Punkten wieder Tuchfühlung zum Relegationsplatz zumindest wieder haben. Jans erste FC Köln Review. Dann kommen wir mal zum ersten FC Köln Talk. Meine Geißböcke haben am Freitagabend ja bei der Spielvereinigung Greuther Fürth gespielt. Am Ende steht ein 1:1 zu Buche und die Erkenntnis, es war ja weder Fisch noch Fleisch, wenn man jetzt die Phrasen dreschen würde, weil defensiv hat man sich, wie bereits am Anfang dieser Folge erwähnt, den einen oder anderen Fehler geleistet. Führt gerade in der Anfangsphase über Roberto Massimo auf der rechten Schiene mit 4 guten Bällen hinter die letzte Kette. Dort dann auch mit dem Footkoi, der mit einigen guten Aktionen glänzen konnte. Oft gedeckt von Joel Schmid, dem Kölner Innenverteidiger, der es aber da nicht hinbekommen hat, so richtig Zugriff zu haben. So entsteht ja auch das 1:0, als Massimo scharf in die Mitte spielt und Footkoi den Fuß reinhält. Und so, ja, bis dann halt früh in Rückstand geraten. Klar, Köln hat dann immer mal wieder was probiert über den Florian Kainz, Luca Waldschmidt im Mittelfeld. Aber das wirkte für mich alles so ein bisschen lethargisch, nicht dynamisch genug, wie jetzt auch bei Schalke. Da hat mir so ein bisschen auch diese letzte Überzeugung gefehlt, diese Energie, die auf den Platz gebracht wird. Das war komplett nicht da. Jemand, der diese Energie auf den Platz gebracht hat, war Julian Pauli, der eigentlich auch wieder es langsam aufgebaut werden sollte, gegen Hertha am vergangenen Wochenende eingewechselt wurde, jetzt eigentlich auch erst eingewechselt oder als Einwechselspieler mitgereist ist. Dominik Heinz hat sich beim Aufwärmen dann verletzt oder angeschlagen. Deshalb kam Julian Pauli dann rein in die Dreierkette. Und das war einer, der ist mal nach vorne gegangen, hat Schwung reingebracht, hat Energie reingebracht, mal so ein bisschen auch im Mats Hummels-Style in seinen früheren Dortmunder Zeiten, mal auch ein Dribbling gewagt im Mittelfeld, also auch mal ein bisschen das Spiel angeschoben, das Kölner Spiel in die vierte Hälfte verlagert. So dann ja auch der Elfmeter zum 1:1 entstanden, als er dann in den 16er reingegangen ist, dann auch unsauber gefoult wird von Marco John, den Felling-Elfmeter macht Waldschmidt dann auch gut rein. Aber ja, so hundertprozentig gefährlich wurde der FC vor allen Dingen in Hälfte 1 nicht. Vorne Lemperle, Rondic kam nicht so richtig ins Spiel, weil halt aus dem Mittelfeld auch nicht so viel kam. Und trotzdem war man dann hinten auch so ein bisschen ja offen, weil immer wieder die Fürther über ihre schnellen Außen den Weg nach vorne gefunden haben und in der Mitte immer wieder für Unruhe im Kölner 16er gesorgt haben. Einzig dann auch noch Marvin Schwäbe, der viele gute Rettungstaten hatte, wie in den vergangenen Wochen schon, hat den FC davor bewahrt, diese Pause in Rückstand zu geraten. In Hälfte 2 wurde es dann etwas besser beim FC, gerade als dann wieder Damien Downs eingewechselt wurde, der im gegnerischen Strafraum nochmal eine ganz andere Präsenz mitbringt. Ja, viele gute Aktionen dann hatte, auch mal mehrere Spieler binden konnte, dadurch dann auch seine Mitspieler wieder den Waldschmidt besser in Szene bringen konnte, ihm dadurch auch mehr Raum gegeben hat. Am Ende hat es dann halt nicht zum Sieg gereicht. Das Unentschieden geht für mich in Ordnung. Beide Teams hatten so ihre Möglichkeiten, hatten aber hinten auch individuelle Fehler. Man kann natürlich jetzt, wir können jetzt darüber sprechen, wie A-Einsatz beim Foul von John an Damien Downs, der ihn von hinten da richtig umreißt und dass der VAR da nicht eingegriffen hat, war eigentlich war es für mich auch nach mehrmaligem Hinsehen und aus neutraler Sicht ein Elfmeter. Da hätte zumindest der VAR mal schauen müssen. Nichtsdestotrotz war nicht 1:1 erneut für mich nicht so gute Leistung. Offensiv hatte man den einen oder anderen Impuls mehr als noch in den vergangenen Wochen, fair. Aber insgesamt ist das auch einfach zu wenig, wenn man am Ende aufsteigt, Ziel erreicht, alles gut. Aber da fehlt mir tatsächlich auch so diese Fantasie, wie wird es dann in der Bundesliga aussehen, wie muss der Kader aussehen, wie ja, kann ich dann die Mannschaft aufstellen, weil ich glaube, wenn diese Mannschaft gerade in der ersten Fußball-Bundesliga spielen würde, die würden von allen auseinandergenommen werden. Da bin ich mir zu 1.000.000% sicher. Im Sommer wird dann auch noch ein Tim Lemperle den Verein verlassen als ja, sehr wichtigen Spieler. Also im ersten Schritt verliert man auch deutlich an Qualität. Und ich habe mir natürlich da mal angeschaut, wie könnte so ein potenzieller Kader des ersten FC Köln aussehen in der ersten Fußball-Bundesliga. Habe mir da dann mal transfermarkt.de aufgemacht, geschaut, wie lange laufen die Verträge. Und mir dann auch überlegt, okay, mit welchem spielerischen System könnte man in der ersten Liga spielen, mit welcher Taktik. Also möchte man eher so ein flankenlastiges Spiel wie unter Steffen Baumgart oder ein ballbesitzorientiertes Spiel oder schnelle Konter, also sowas dann halt. Und habe mir da natürlich überlegt, okay, Ballbesitz könnte ein bisschen schwierig werden, aber so ein dynamisches Kontern, das wird zum 1. FC Köln passen, weil man hat einige schnelle Spieler, auch Damien Downs als Mittelstürmer mit einem guten Tempo, bringt ein gutes Gesamtpaket mit. Also das habe ich mir überlegt, okay, dann können wir es in einem 4-3-3, 4-2-3-1 oder auch mal in einem 3-4-3-System spielen. Auf jeden Fall sehr flügellastig und bin dann Position für Position durchgegangen, habe mir überlegt, so, okay, wie könnte man dort aufstellen. Also im Tor würde ich auf jeden Fall sagen, Marvin Schwäbe, die klare Nummer 1, wird bleiben, soll auch bleiben, Führungsspieler, wichtig für die Kabine, also ein sicherer Rückhalt und den brauchst du natürlich auch, weil du natürlich auch noch mehr als in der zweiten Liga Bälle aufs Tor bekommen wirst, weil natürlich die Qualität der Gegner auch steigen wird. Deswegen da würde ich sagen, Marvin Schwäbe als Nummer 1 behalten. Und dahinter wird es für mich dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Also Philipp Pentke wird auf jeden Fall seine Karriere beenden oder nicht weitermachen, zumindest denke ich, dass nicht. Jonas Nickisch, auch außen vor, spielt jetzt ein paar Mal noch bei der zweiten Mannschaft, aber wird auch ja den Verein verlassen. Dann war die Frage, okay, wen setzt er auf als Nummer 2? Den geliehenen Rakioppi, Antoni Rakioppi von Hull City. Hat man ja jetzt zumindest für das halbe Jahr ausgeliehen, hat, glaube ich, eine Kaufoption nur von 1,5 Millionen Euro. Das ist natürlich schon viel Geld für einen Ersatztorhüter. Und da habe ich mir natürlich überlegt, okay, vielleicht brauchen wir da mal so eine kleine Alternative. Und da wäre natürlich Marcel Lottke optimal. Sein Vertrag beim BVB 2 läuft aus. Sehr starker Keeper. Vor allen Dingen, ja, auf der Linie bockstark, hat er bei der BSC Berlin schon in der Bundesliga gezeigt, dass er das Niveau hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er als gute Herausforderer auch in die Vorbereitung geht. Also man sagt, ja, Schwäbe, Aufstiegshäuter Nummer 1, aber du darfst natürlich auch gerne als Herausforderer agieren, präsentier dich im Training. Und ich glaube, dass Lottke diese Rolle sehr gut ausfüllen könnte mit, ja, Anfang, Mitte 20. Als Nummer 3 würde ich dann mit Blasic gehen, also in den Keeper aus den eigenen Reihen, aus der Jugend. Er macht jetzt gerade sein erstes Herrenjahr bei der zweiten Mannschaft, davor ja lange auch in der U19 gespielt, Pokalsieger geworden. Also der hat auf jeden Fall deutlich Qualität, auch das Potenzial, perspektivisch FC-Stammtorhüter zu werden. Und als Nummer 4 dann Trainingskeeper Matthias Köbbing. Vertrag soll angeblich schon verlängert worden sein. Wichtig für die Kabine. Guter Trainingskeeper. Ja, und dann hast du halt wieder so dein Quartett im Tor mit einer klaren Nummer 1, einem starken Herausforderer, einem eigenen Talent und dann halt dem Trainingskeeper. Und dann sind wir schon bei einer interessanteren Position, nämlich die des Innenverteidigers. Und da hängt natürlich auch viel davon ab, Dreier-, Viererkette, wie viele Innenverteidiger brauchst du? Ich habe jetzt Erik Martel als Sechser einsortiert, weil ich auch wichtig finde, dass er auf der 6 spielt, da komme ich gleich aber noch zu. Da haben wir zum einen Dominik Heinz, Timo Hübers, Joel Schmid, Julian Pauli, Neo Telle, der momentan noch verletzte Luca Kilian. Und im Sommer kehrt hier auch noch Elias Bakatukanda von seiner Leihe vom Linzer AK zurück. Und da habe ich natürlich überlegt, okay, du brauchst Erfahrung, du brauchst aber auch Tempo. Dann fangen wir mal an bei Dominik Heinz, den würde ich auf jeden Fall behalten. Super Spieleröffnung in der Bundesliga, würde ich ihn eher so als Rotationsspieler sehen, die du dann bringen kannst, der in den Schlussminuten dann, wenn es nötig ist, mal ja so aus dem Halbfeld eine butterweiche Flanke in den 16er schlagen kann. Dem fehlt natürlich so ein bisschen das Tempo, aber mit dem Ball am Fuß ein unglaublich starker Spieler, den würde ich ja als guten Rotationsspieler behalten. Timo Hübers als Kapitän selbstreden sollte bleiben. braucht, glaube ich, so zwei noch schnellere Nebenmänner neben sich, damit er vielleicht noch mal so ein paar mehr Offensivausflüge machen kann. In sich ein sehr ruhiger Spieler, also sehr souveräner Spieler, so ein abgeklärter Mann und Kapitän, den brauchst du. Dahinter dann noch ein Joel Schmid, der momentan ja Stammspieler ist, den würde ich auch in der Bundesliga ja eher als eine Art Backup sehen, der in der Dreierkette ganz gut funktionieren könnte. In der Viererkette ist er mir, glaube ich, zu unsicher. Ich glaube, da hätte ich dann doch lieber noch einen hinter ihm, der ihn dann absichern könnte. Luca Kilian, ja, der ist halt mit im Kader. Da weiß natürlich nicht, wie man nach dem Kreuzbandriss, wie es weitergeht. Abgeben kannst du nicht, gibt keinen Markt, deswegen bleibt er erst nochmal da. Niotelle als großes Talent, als Herausforderer, der immer wieder zwischen der U21, aber auch den Profis hin und her agiert. Ich glaube, er kann sehr schnell das Niveau der Bundesliga adaptieren. Ist ein sehr kluger Spieler, wie ich finde, der sich schnell an die neuen Gegebenheiten anpassen kann. Also dem traue ich viel zu. Und Julian Pauli sowieso für mich einer der Shootingstars in der Saison beim 1. FC Köln. Unglaubliches Tempo, gutes Stellungsspiel, physisch sehr stark, mit dem Ball am Fuß, hat ja alles, also der bringt für mich alles mit, um ein guter Bundesligaspieler zu werden, und den musst du auf jeden Fall dann halten. Dann gehen wir mal auf die Außenverteidigerposition. Dort haben wir Max Finkgräfe, Lehrt Pakarada für links und auf der rechten Seite Gazi Begovic und Rasmus Carstensen, der von seiner Leihe von Lech Posen zurückkehren wird. Fangen wir direkt mal an bei Carstensen. Momentan spielt er eine gute Rolle bei Lech Posen. Ich würde versuchen, ihn zu Geld zu machen, weil momentan ist der Markt ihn vielleicht größer. Beim FC scheint er keine große Perspektive mehr zu haben. Und du musst natürlich auch etwas Ablöse und Geld generieren. Deswegen würde ich ihn dann abgeben. Und dann würde ich tatsächlich auch auf der linken Seite mit Finkgräfe und Pakarada reingehen. Finkgräfe sogar als Stammspieler, der für mich auch einen guten Schritt gemacht hat, für den vielleicht der Bundesliga-Fußball sogar ja noch besser passt, weil er technisch sehr, sehr stark ist und auch schnell im Kopf ist, also auch mal ja schnell, wenn er merkt, dass das gegnerische Team hochsteht, mal einen schönen Diagonalball spielen kann, also ein sehr intelligenter Spieler. Lehrt Pakarada natürlich gute Flanken aus dem Halbfeld, defensiv nicht ganz so stabil wie ein Finkgräfe, deswegen eher vielleicht so als Backup mit dabei. Auf rechts Gazi Begovic, wenn er fit ist, klar gesetzt, hat schon gute Ansätze gezeigt und er fühlt sich vor allen Dingen in der Viererkette deutlich wohl, wenn er davor noch einen offensiven Außen hat, und ich glaube, wenn wir mit starken Außen spielen wollen, wird es perfekt zu ihm passen. Er hat das Tempo, er hat die Technik und wenn er dann hundertprozentig fit ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sich so gut entwickelt, dass er ein starker rechter Verteidiger werden wird. Und dahinter würde ich tatsächlich mit einem Talent als Herausforderer gehen, nämlich mit Justin von der Hitz. Spielt momentan in der U21, in der U19 ist der U17 Welt- und Europameister geworden, zusammen mit Hart Scholl, zu dem kommen wir später auch noch. Ein Riesentalent, unglaubliche Dynamik, unglaubliche Spielintelligenz, gute Flanken, wird nicht umsonst von Bayer Leverkusen und so beobachtet. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus und du musst ihm eigentlich diese Profi-Perspektive geben. Das ist eine Position, wo er sich reinfighten kann. Du darfst dieses Riesentalent nicht verlieren. Du musst mit aller Macht versuchen, seinen Kontrakt zu verlängern und ihm auch eine richtige Perspektive in der ersten Fußball-Bundesliga zu geben. Deswegen für mich, Justin von der Hitz muss dabei sein und dann keinen externen Neuzugang auf den Außenverteidigerpositionen und in der Endverteidigung und auch nicht im Tor, vielleicht wenn man Lotka verpflichtet. Aber das wird sich jetzt im Mittelfeld deutlich ändern, denn für mich ist beim FC das zentrale und offensive Mittelfeld die größte Schwachstelle, was vor allen Dingen so kreative Momente angeht und auch die Restabsicherung. Du hast halt gegen Fürth gesehen, man hat entweder sehr offensiv gespielt und dann war hinten alles offen oder sehr defensiv und dann ging nach vorne einfach nichts. Du brauchst halt auch einfach wieder so einen Spieler im Mittelfeld, der sowohl ja die Angriffe mit einleitet, als auch defensiv dann gut steht. Also diese Räume beläuft, diese offenen Räume, gerade so in Richtung Mittelkreis, gut beläuft, regiert. Da sehe ich natürlich einen Erik Martel, der dafür prädestiniert ist, mit einer enormen Präsenz, der vorne halt die Bälle gut verteilt und dann auch in der Rückwärtsbewegung gerade auch mal so einen Konter gut verhindern kann mit einer gut getimten Grätsche. Deswegen Martel für mich auf der 6 enorm wichtig. Olesen wird den Verein ja sowieso am Saisonende verlassen müssen. Sein Kontrakt läuft aus. Und dann musst du auf der 6 natürlich dich auch deutlich breiter und qualitativ besser aufstellen. Du hast noch einen Jakob Christensen, der momentan zu langsam wieder reinfightet. Für den hast du auch keinen Markt. Den würde ich also halten, so als Backup. Das könnte für mich so eine Überraschung werden, der entweder überraschend gut ist oder dann halt, ja, danach im Sommer den Club für eine niedrige Ablöse verlassen wird. Dann hast du noch einen Emil Kujovic aus der U21. Den würde ich auch immer mal wieder mittrainieren lassen. Hat gute Ansätze. Ihn dann vielleicht bei den Profis in der ersten Wochenhälfte trainieren lassen. Zweite Wochenhälfte dann bei der U21, dass er dort spielen kann. Ihn dann auch so langsam ranführen. Denn du brauchst natürlich gerade auf so einer zentralen Position qualitativ gute Jungs. Und einer, der für mich top wäre, wäre Jan Schöppner vom 1. FC Heidenheim. Unglaublich fleißiger Spieler, der eben dieses gesuchte Profil, diese Räume zulaufen, perfekt vereint. Und wenn Heidenheim absteigt und Köln aufsteigt, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht dann auch diesen Schritt mal wagt, den nächsten Schritt geht bei dem nächstgrößeren Club, was zumindest das Umfeld angeht. Und mit Jan Schöppner und Erik Martel hältst du natürlich eine super Zentrale, die dir alles wegläuft und offensiv auch mit einleiten kann. Und dann würde ich vielleicht auch noch so einen sehr starken dritten Spieler holen. Vielleicht so Nikolai Remberg von Holstein Kiel, der mir auch gut gefällt im zentralen Mittelfeld. Oder einen Russo von Arminia Bielefeld, wobei da würde ich dann ihn vielleicht sogar nochmal in die zweite Liga verleihen, weil ich weiß nicht, ob er schon bereit ist für die Bundesliga. Sehr ballbesitzsicher, aber ich glaube, da fehlt noch so ein Ticken. Und die Option, die ich am meisten präferieren würde, wäre dann Tim Breithaupt, momentan ja von Augsburg an den 1. FC Kaiserslautern verliehen. Sollte Lautern nicht den Bundesliga-Aufstieg schaffen, werden sie ihn wohl auch nicht verpflichten. Und der FC Augsburg hat so ein Überangebot im zentralen Mittelfeld. Eventuell könnte man dann ja Breithaupt für 4 bis 5 Millionen Euro verpflichten und dadurch natürlich dann auch einen qualitativ starken Spieler holen, der ein ähnliches Profil hat wie Erik Martel. Und dass du dann natürlich auch in der Breite diese enorme Qualität hast mit einem Martel, Breithaupt, Schöppner, Christensen und Kujovic auf der Sechser-Position. Breite und Qualität deutlich erhöht im Gegensatz zu jetzt. Und das ist für mich der Way to go. Und dann gehen wir mal ins zentrale Mittelfeld. Dort hat man momentan ja mit Faisal Haccaoui einen jungen Spieler. Dazu hast du mit einem Dennis Hussein Basic und Dejan Lubicic schon Jungs, die schon in der Bundesliga mit dabei waren. Und im zentralen Mittelfeld musst du dich auf jeden Fall deutlich breiter aufstellen. Du hast ja noch einen Florian Kainz da, der das auch spielt. Und von Kainz würde ich mich auf jeden Fall trennen. Kopf einfach zu langsam. Es reicht für mich einfach nicht. Technisch hat er es, aber so von der Dynamik her passt es einfach nicht mehr so für die erste Bundesliga, meiner Meinung nach. Hussein Basic würde ich dann auch wieder so ein bisschen weiter nach vorne schieben. Momentan spielt er auch oft auf der 6er, respektive 8er Position. Und für mich war er in seiner ersten Saison beim 1. FC Köln auf der 10er Position so stark. Wenn er knapp oder wenn er immer nee, das gegnerischen 16ers war, weil er dann halt auch mal aus der zweiten Reihe abgezogen hat, technisch sehr stark ist, unbekümmert war und das hat er so ein bisschen verloren. Und ich hoffe, dass er, wenn er ein bisschen offensiver wieder eingesetzt wird, diese Fähigkeiten und diese Unbekümmertheit wieder reinbekommt. Denn diese Achterposition soll vor allen Dingen auch viel laufen, mit viel Dynamik, Box-to-Box-Spieler sein, in der gegnerischen Box dann auch zu finden sein oder in der Nähe des gegnerischen 16ers Abschlüsse haben, auch einfach mehr Wucht nach vorne erzeugen und Hussein Basic und Lubicic können das meiner Meinung nach auch bringen. Auch Faisal Haccaoui sollte eine größere Rolle spielen, eine größere Rolle bekommen, mehr bei den Profis mittrainieren, ist ja momentan gar nicht der Fall. Weil das ist auch ein Riesentalent, der dann auch einfach diese Competition, diesen Wettbewerb im Training braucht. Vielleicht auch mal die eine oder andere Minute bekommt, wenn so ein Spiel mal entschieden ist. Den dann vielleicht auch mal reinzuwerfen. Und ähnlich wie bei Kujovic, den vielleicht in der ersten Wochenhälfte beim FC bei den Profis trainieren lassen und in der zweiten Wochenhälfte dann bei der U21. Aber solchen Jungs musst du dann auch mal diese Perspektive geben, am Profikader mit dran zu sein. Natürlich, durch externe Verpflichtungen willst du natürlich auch die Qualität erhöhen, denn für mich ist Hüseyin Basic auch eher so ein Rotationsspieler in der Zukunft. Ljubicic, wenn er die Form hat, wenn er den Kontrakt verlängert, wenn er diese Dynamik hat, sehe ich dann auch eher so als Rotationsspieler, denn ich würde das zentrale Mittelfeld mit zwei Jungs bestücken, die für mich das Potenzial und die Qualität haben, direkt absolute Shooting-Stars in der ersten Liga zu werden, nämlich Finn Ole Becker von der TSG Hoffenheim und Enzo Leopold von Hannover 96. Gerade Leopold, wenn Hannover 96 nicht aufsteigen sollte, wäre wahrscheinlich auch günstiger zu haben. Sehr ballsicherer Spieler, der immer auch ein gutes Auge hat für seine Mitspieler, also auch viele kluge Bälle spielen kann, der enormes Potenzial hat, beim SC Freiburg ausgebildet wurde, also technisch das allerbeste, die allerbeste Ausbildung genossen, und Finn Ole Becker damals bei St. Pauli Liga 2 ein Shootingstar gewesen, auch der hinter den Spitzen immer mal wieder für viel Wirbel gesorgt hat, eine gute Dynamik hat bei der TSG, zwischenzeitlich mal in der ersten Elf war, aber mittlerweile wieder rausgekommen ist. Und die TSG ist ja auch so ein bisschen im Umbruch. Man hat viele Jungs im Zentralmittelfeld. Und dort könnte Samaseko vielleicht so, Finn Ole Becker so ein bisschen rüberrutschen. Und dann könnte man ihn dann vielleicht, günstig verpflichten und so das zentrale Mittelfeld dann mit Hüseyin Basic, Finn Ole Becker, Enzo Leopold, Dejan Ljubicic und Faisal Hatschui bestücken. Und dann kommen wir mal zum offensiven Mittelfeld, nämlich so direkt die Zehner hinter den Spitzen. Das haben wir momentan mit Florian Kainz, den habe ich vorhin schon genannt, Marc Uth und Gianluca Waldschmidt, so drei Spieler, die ich auf dieser Position verorten würde. Marc Uth dauerverletzt. Ich glaube, er wird seine Karriere am Saisonende beenden. Du kannst ihn halt auch nicht mehr so auf ihn verlassen. Gianluca Waldschmidt in den letzten Wochen ein paar gute Treffer gehabt, aber auch so die Körpersprache hat mir nicht gefallen. Und gerade in der Bundesliga-Saison konnte er seinen Stempel damals beim FC nicht aufdrücken. Also dort würde ich auf jeden Fall gute Konkurrenz noch mit verpflichten. Deswegen Waldschmidt behalten als Backup ist top. Auch vielleicht als erweiterter Stammspieler. Ada Sühne aus der U21, auch ein großes Talent. Dann noch wieder wie Kujovic, wie einen Telle, wie einen Hatschaui, wie einen von der Hitz ranführen. Erste Wochenhälfte bei den Profis, zweite Wochenhälfte bei der U21 dann trainieren und spielen lassen. Ihn so dann auch langsam heranführen, aber auch eine Perspektive zeigen. Und dann als eine Art Königstransfer in Anführungsstrichen Maurice Krattenmacher vom FC Bayern München verpflichten. Momentan nicht Stammspieler beim SSV Ulm, Abstiegskandidat. Leihgabe ja vom FC Bayern München, kam im Sommer von der Spielvereinigung Unterhaching zu den Münchnern, Vertrag weiterverliehen nach Ulm. Und ich würde sagen, im Sommer kehrt er zu den Bayern zurück. Klar, für die Bayern reizt noch nicht. Und deshalb könnte man ja vielleicht eine Leihe über 2 Jahre vereinbaren. Und Krattenmacher kann dann so in der Bundesliga nochmal den nächsten Step gehen, weil Ulm ja momentan auch viel mit Physis, Dynamik spielt und Krattenmacher eher so der Techniker ist. Fällt er so ein bisschen hin ab, hat aber ungemeines Potenzial, Qualität. Wurde beim Deutschen Fußballinternat in Bad Aibling ausgebildet. Bei der Unterhaching hat er die ersten Schritte gemacht. Hat auch am Anfang der Saison bei Ulm unglaublich starke Leistungen gezeigt, gute Scorer gehabt. Und ich traue ihm auch zu, direkt in der Bundesliga Fuß zu fassen, weil er halt auch so ein technisch versierter Spieler ist, der auch körperlich gut zugelegt hat, also auch im Zweikampf stärker ist, auch eine gewisse Größe hat, also auch bei Kopfballsituationen könnte er mal gefährlich werden. Und ich traue ihm zu, so eine Art Paul Wanner zu werden, einfach so ein technisch starker Junge, der deine Stürmer perfekt einsetzen kann, auch dann mal den Ball vertikal nach außen spielt, also auch diese gewisse Ruhe hat, das ist auch wichtig, diese gewisse Ruhe am Ball hat, nicht in Hektik verfällt, sondern einen ganz klaren Kopf hat, trotzdem mit einer gewissen Dynamik und Schnelligkeit dann den Ball nach vorne treiben kann. Und deshalb sind für mich Maurice Krattenmacher, Luca Waldschmidt und Ada Sühne die perfekte Besetzung im offensiven Mittelfeld. Und dann sind wir bei den Flügelpositionen, denn ich möchte natürlich das Flügelspiel des FC wieder ein bisschen beleben, stärken. Momentan hat man mit Lindenmeiner, Jan Thielmann und Marvin Obutz so drei Flügelspieler, die man auch so als solche bezeichnen kann. Bei meiner läuft der Vertrag aus. Den würde ich versuchen zu verlängern. Topscorer, momentan verletzt, aber wenn fit, ist er für mich auch ein sehr starker Bundesliga-Flügelspieler. Wenn er an seiner Entscheidungsfindung noch ein bisschen arbeitet, was er in der Saison gemacht hat, kann er wieder für ordentliche Scorer sorgen. Für mich ist er auf links gesetzt. Und als Backup würde ich dann Marvin Obutz abgeben. Ich glaube, er sieht sich eher in der zweiten Liga als Stammspieler. Und diese Perspektive, also Stammspieler, kann der FC ihm auch einfach nicht bieten. Dafür kommt Said El Mala zurück. Ein sehr großes Talent. Vor der Saison hat der FC Köln ihn verpflichtet, hat ihn dann zurück an Viktoria Köln in die dritte Liga ausgeliehen. Und ja, der 18-Jährige weiß einfach zu überzeugen. Gut im 1 gegen 1, Topscorer bei der Viktoria. Einfach ein guter Zug zum Tor, gutes Auge auch für den Mitspieler, kann auch im offensiven Mittelfeld spielen. Also bringt alles mit, was man so braucht. Vielleicht das Flankenspiel könnt ihr noch etwas verbessern. Und auf der rechten Seite hast du Jan Thielmann, den würde ich auch behalten. Wenn fit, kann er nochmal den nächsten Step gehen. Man wartet ja so ein bisschen auf so diesen nächsten Entwicklungsschritt, dass er weiterhin zum Führungsspieler reift. Aber auch er ist gerade mal Anfang 20, hat viele Verletzungen hinter sich. Aber ich glaube, dass Thielmann erstmal als Backup in der Bundesliga eine gute Rolle spielen kann. Denn für die rechte Seite würde ich dann auch etwas Geld in die Hand nehmen wollen und mit Daisuke Yokota eine momentane Leihgabe des ersten FC Kaiserslautern verpflichten. Der Japaner vor der Saison von Thomas Heng, dem FCK-Sportdirektor, verpflichtet, ausgeliehen von KC Gent aus Belgien, weiß direkt zu überzeugen, ebenso wie El Mala ist ja sehr trickreich, sehr wendig, guten Zug zum Tor. Und ich glaube, wenn du so 4 bis 5 Millionen Euro für den Jungen hinblätterst, hast du auch dort auf der rechten Seite einen guten Qualitätsspieler, der gerade für so ein starkes Konterspiel, wie es der FC Köln spielen konnte, wichtig sein wird. Und last but not least haben wir dann den Angriff. Dort haben wir momentan Tim Lemperle, Steffen Tigges, dann kommt Florian Dietz noch zurück, Sagis Adamian kommt nach seiner Leihe von Ringsburg zurück, Damien Downs, Imad Rondic und Jaka Chuba Potocznik. Und da würde ich dann schon sagen, ja, Lemperle wird den Verein ja sehr wahrscheinlich ablösefrei Richtung TSG Hoffenheim verlassen. Bei Florian Dietz und Sagis Adamian kann man vielleicht hoffen, wenn Ringsburg den Klassenerhalt schafft, dass die dann vielleicht Adamian verpflichten. Auf jeden Fall weiß er, Liga 2 zu überzeugen. Vielleicht findet man da einen Abnehmer. Und auch Florian Dietz fühlt sich bei Alltag sichtlich wohl. Und da wäre natürlich auch ihm zu hoffen, dass er dort bleiben kann. Und ich habe natürlich noch Steffen Tigges vergessen. Ja, für die erste Liga hat es nicht gereicht, für die zweite auch nicht. Da sollte man versuchen, eine saubere Trennung, vielleicht eine Vertragsauflösung hinzubekommen. Denn Damien Downs, starke Zweitligasaison gespielt, gerade in den letzten Wochen wichtiger Mann gewesen, unglaubliches Tempo, gute Ballbehandlung, gutes Auge für den Mitspieler, im Strafraum eiskalt, also ein richtiges Komplettpaket, ein Riesentalent, musst du halten. Imad Rondic gekommen, hat schon in Ansätzen gezeigt, dass er ja eine Verstärkung sein kann. Nichtsdestotrotz brauchst du vielleicht dann nochmal so einen Mittelstürmer, der ja noch vielleicht sich auch schon im deutschen Fußball noch besser auskennt. Und dort habe ich mich dann für Philipp Belbier entschieden. Spielt er meist im zentralen Mittelfeld oder auf den Flügel beim SC Paderborn, ist aber auch mit über 1,80 sehr groß, sehr kopfballstark und könnte auch gerade im Konterspiel wichtig sein. Du kannst ihn also flach anspielen, per Kopf anspielen. Ist halt so ein bisschen Damien Downs, nur in noch dynamischer und dafür vielleicht in der Box ein Ticken ungefährlicher. Nichtsdestotrotz traue ich ihm zu, den Schritt in die Bundesliga zu schaffen. Laut Trainer Lukas Kwasniok vom SC Paderborn, sehr ehrgeiziger Mann, hat einen ganz klaren Plan, eine ganz klare Vision und ich glaube, so einen straighten Spieler vorne kannst du gut gebrauchen. So 3-4 Millionen Euro Ablöse und dann hast du einen guten Backup-Stürmer für Damien Downs. Und als vierten Stürmer würde ich dann noch Jaka Chuba Potocznik noch mehr Spielzeit geben, noch mehr Optionen. Der in der U21 kommt ja immer besser zurecht, ist natürlich ein Riesentalent, scheint auch so ein bisschen diesen Vertragsbruchskandal abgeschüttelt zu haben. Und gib ihm einfach diesen Raum, wirf ihn auch mal rein in den letzten Minuten, wenn ein Tor gebraucht wird, dass er dann auch mal erste Aktionen sammeln kann. Weil ich glaube, er hat eine gute Zukunft. Und wenn sie vielleicht sogar mal in der Doppelspitze spielen, als zweiter Stürmer neben dem Downs oder Rondic oder Bilbia, kann funktionieren. Deswegen Jaka, Chuba, Potocnik neben Rondic, Bilbia und Downs im Sturm halten. Und das war es dann auch mit dem ersten FC Köln Talk. Ich schreibe gerne in die Kommentare, wie euch meine Kaderplanung gefallen hat. Klein Riesings, Großer der Woche. Klein Riesings, Großer der Woche ist für mich in dieser Woche die Mannschaft des SV Elversberg. Sie haben sich still und heimlich jetzt auf den Aufstiegsrelegationsplatz 3 hochgearbeitet, haben hervorragende Arbeit geleistet als Sportdirektor Nils Ulleburg und Trainer Horst Steffen, haben ja im Sommer die beiden Hoffenheimer Jungstars Mohamed Damar und Fisnik Aslani ausgeliehen und die zünden direkt, also beide richtige Topscorer in der zweiten Liga. Man hat auch gegen Hannover 96 vor allem in Hälfte 2 wieder sehr gut gespielt. Vor allem mit dem Ball hat man sich jetzt deutlich weiterentwickelt, langsam zu einer Art Spitzenteam. Und ja gut, Fisnik Aslani, 3 Treffer, eiskalt vor der Bude gewesen. Dazu hast du einen Pfeil, Stock, Zimmerschied. Also du hast auch einfach Jungs, die man vorher so nicht kannte, die sich top weiterentwickelt haben. Und ganz klar, sie stehen sportlich verdient auf diesem dritten Rang. Und deshalb für mich in dieser Woche auch ganz verdient Klein Riesings, Großer der Woche. Sind wir auch schon wieder am Ende dieser wunderbaren Folge angekommen. Vergesst natürlich nicht, am Mittwoch oder Donnerstag kommt das Dome Spezial, also sein Blick auf diesen aktuellen 2. Fußball-Bundesliga-Spieltag. Am Mittwoch wird dann auch wieder die Spieltagsvorschau erscheinen, wo ich dann auf die neuesten News innerhalb der 2. Liga und auf den anstehenden 30. Spieltag blicken werde. Dann gibt es natürlich auch noch jetzt jeden Tag so ein bisschen Spieler, den ich euch auf Instagram vorstellen möchte. Ist natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt. Und wie immer natürlich auch die Podcast-Tipps. Hört euch an, Heiße Luft, der Podcast. Dann noch den Frauenfußball-Bundesliga-Podcast. Drei Ecken, ein Elfer, immer wieder schön reinzuhören. Vor allem für alle, die sich für eben diese Frauenfußball-Bundesliga interessieren. Und natürlich auch schaut bei meinem Co-Host Dome Banentendik bei YouTube vorbei. Alles wie immer in den Shownotes verlinkt. Ich bin jetzt auch auf Blue Sky, auch dort ist der Link zu meinem Account in den Shownotes verlinkt. Bin also jetzt auch nicht mehr bei Twitter. Das nur nochmal zur Info. Aber wie gesagt, ihr findet ja alles in den Shownotes. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns dann zu einer brandheißen Folge Tornetz, der 2. Fußball-Bundesliga-Podcast, am kommenden Montag, den 21. April. In dem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Osterfest und bis dann, euer Tornetz-Host Jan.